Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. 3D-Druck ist eines der Themen in der Industrie, die vor ein paar Jahren massiv gehypt wurden. Heute ist es deutlich ruhiger geworden und deshalb lohnt sich ein nüchterner Blick über das, was bleibt und das, was Spielerei ist. In dieser Episode haben wir deswegen zwei Experten vom IPH, dem Institut für Integrierte Produktion Hannover, zu Gast. Tobias spricht mit Anne Vogler und Dr. Jens Kruse, die sehr eng mit der Industrie zusammenarbeiten. Sie geben uns einen Einblick, wo sich 3D-Druck heute wirtschaftlich lohnt und wo nicht, wo Anwendungen jenseits von Prototypen bereits Realität sind, welche vor- und nachgelagerten Prozesse du unbedingt auf dem Zettel haben musst, und sie klären uns über technische und organisatorische Voraussetzungen auf, die du als Unternehmen mitbringen musst. Außerdem noch ein Blick nach vorne. Sie diskutieren die Frage, wie weit wir eigentlich noch davon entfernt sind, ein Bauteil einfach zu beschreiben, und die KI generiert automatisch das passende 3D-Modell. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspirationen, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Ich bin heute im IPH zu Gast, um über das Thema additive Fertigung oder auch einfach 3D-Druck zu sprechen. Bei mir sind Anne Vogler, die Leiterin Industrie, und Jens Kruse, Leiter des Bereichs innovative Fertigungsverfahren. Vielen Dank, dass ihr mich empfangt. Anne, erzähl doch mal, was macht das IPH? Was macht ihr hier?
Das IPH, komplett ausgesprochen IPH, Institut für Integrierte Produktion Hannover, ist ein Institut, was sich mit anwendungsorientierter Forschung und Beratung beschäftigt. Das bedeutet, in der Uni wird meistens die Grundlagenforschung durchgeführt und wir schauen, wie können wir diese Grundlagenforschung nehmen, um sie dann in die Unternehmen zu bringen. Das bedeutet, zum einen haben wir Forschungsprojekte, in denen wir diese anwendungsorientierte Forschung untersuchen. Zum anderen haben wir aber auch Beratungsprojekte, wo Unternehmen dann direkt zu uns kommen und direkt beraten werden in den Bereichen Logistik, Produktionsautomatisierung und Prozesstechnik, damit wir in der Lage sind, möglichst alle Fragestellungen in einem produzierenden Unternehmen beantworten zu können.
Und deine Rolle, habe ich eben schon mal gesagt, Leiterin Industrie. Du hast aber eben auch im Vorgespräch gesagt, du promovierst gerade über additive Fertigung, also bist auch Fachexpertin auf dem Gebiet.
Genau, bevor ich zum IPH gekommen bin, war ich Prozessingenieurin im 3D-Druck und bin jetzt hier im IPH Leiterin für Industrie. Das heißt, ich koordiniere alle Industrieberatungsprojekte, promoviere aber auch noch gleichzeitig.
Perfekt, dann als zweites hier Jens Kruse oder korrekter Dr. Jens Kruse, Leiter innovative Fertigungsverfahren mit dem Schwerpunkt auf additive Fertigung. Hallo Jens.
Hi, grüß dich.
Was machst du im Bereich 3D-Druck?
Grundsätzlich ist es so, dass die Position Leitung innovative Fertigungsverfahren so eine Schnittstellenposition ist im IPH, um die Technologie des 3D-Drucks, der additiven Fertigung, einmal den drei Fachabteilungen, die Anne gerade genannt hatte, zugänglich zu machen, als auch zum Beispiel Forschungsideen zu entwickeln, um zu schauen, wie man insbesondere für mittelständische Unternehmen diese Technologie nutzbar macht.
Okay, da sprechen wir sicher gleich nochmal drüber, Nutzbarkeit in KMU. Lass uns einfach mal einsteigen. Viele nennen das ja einfach so wie ich auch lapidar 3D-Druck, aber ich habe schon gelernt, eigentlich heißt es additive Fertigung. Erzähl doch mal, wo kommt das ganze Thema her?
Also grundsätzlich muss man erstmal vom Wording her das aufschlüsseln, additive Fertigung, additiv, also aufeinander aufbauend, zufügend, im Gegensatz zum subtraktiven Fertigungsverfahren, also zum Beispiel einer Drehbank, die meisten kennen, oder eben eine Fräse. Das heißt, wir gestalten ein Produkt oder wir fertigen ein Produkt, indem wir Schicht für Schicht Material aufbringen. Und der Ursprung, der liegt in den 80er Jahren. Da wurde das sogenannte Stereolithographie-Verfahren entwickelt von einem Amerikaner. Und da geht es darum, dass dort aus Kunstharz eine Geometrie Schicht für Schicht ausgehärtet wurde. Und dieser Schicht-für-Schicht-Ansatz ist auch immer noch das, was heute, egal ob man jetzt aus Kunststoffen oder aus Metallen was herstellt oder auf Baustellen, zum Beispiel Gebäude, dann ist es immer ein charakteristisches Merkmal eigentlich, dass das Ganze Schritt für Schritt passiert.
Jetzt hast du gerade von Harzen gesprochen. Ich kenne das eigentlich mit so Kunststoffbändern, die dann ja aufgeschmolzen werden. Es gibt auch noch Metall. Kannst du das so ein bisschen runterbrechen, was es da gibt?
Genau, man muss unterscheiden zwischen dem Medium, was verdruckt wird, also ob wir jetzt zum Beispiel ein Polymer haben, ein Metall, eine Keramik, und dem Verfahren, wie man dieses Medium sozusagen in Form bringt. Also es gibt auch kunststoffbezogene Verfahren, die mit einem Bindemittel arbeiten, also dass die Partikel, nennen wir es mal, zusammengeklebt werden. Andere Verfahren, wie das Extrusionsverfahren, sind so ein bisschen wie eine Heißklebepistole, kann man sich das vorstellen. Da werden Kunststoff eben aufgeschmolzen über die Schmelztemperatur und werden dann somit miteinander verbunden. Andere Verfahren, egal ob jetzt im Kunststoff oder im Metall, arbeiten zum Beispiel mit einem Laser, der dann die Kunststoffe aufschmilzt. Also da gibt's einfach ein sehr breites Spektrum. Also auch Schweißen kann man quasi als additive Fertigung sehen. Da werden auch Reparaturen zum Beispiel an Metallkomponenten durch Schweißen hergestellt. Das ist dann auch additive Fertigung. Ja.
Vielleicht, Anne, aus deinem Blickwinkel, wie ist der Einsatz im Moment in der Industrie? Also in welches Verfahren ist vielleicht am verbreitetsten? Machen das mehr große Unternehmen, mehr kleine Unternehmen? Wie ist da deine Wahrnehmung?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Jens hatte ja gerade schon gesagt, dass es sehr viele unterschiedliche Verfahren gibt. Und da muss man natürlich dann den einzelnen Anwendungsfall betrachten. Habe ich eine Großserie, eine Kleinserie? Wie kompliziert ist mein Teil? Wie komplex ist es, das zu fertigen, oder wie schwierig ist es auch mit anderen Fertigungsverfahren herzustellen? Und dann kann man auswählen, lohnt es sich, das 3D herzustellen oder nehmen wir lieber andere Verfahren? Und wenn ich mal 10 Jahre zurückdenke, da waren alle super gehypt und dachten, bald drucken wir alles 3D und in ein paar Jahren brauchen wir keine anderen Maschinen mehr. Und da sind wir doch innerhalb der 10 Jahre jetzt in diesem Hype-Cycle hinten auf der etwas abgeflachten Kurve angekommen. Man kennt jetzt viele Anwendungsfälle, weiß, wo es sich lohnt, weiß aber auch, wo es sich nicht lohnt. Und es lohnt sich oft bei Kleinserien, die sehr komplexe Bauteile fertigen. Und da ist es dann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Brauche ich Metallbauteile? Da ist viel das selektive Laserstrahlschmelzen in der Anwendung. Habe ich eher Kunststoffbauteile? Dann kommt es auch sehr darauf an, will ich schnell, kostengünstig was drucken? Dann habe ich das Fused Deposition Modeling oder auch deutsch die Materialextrusion. Oder will ich glatte Oberflächen haben, dann nehme ich gleich wieder ein ganz anderes Verfahren. Also da muss man wirklich den Anwendungsfall betrachten, um herauszufinden, was ist denn das richtige Verfahren für mich.
Okay, übrigens, ich erinnere mich da gut dran an diesen Hype, dass man dann gesagt hat, dann laden wir uns alle nur noch irgendwelche Zeichnungen aus dem Internet. Jeder hat einen Drucker zu Hause und dann drucke ich mir quasi mein ganzes Leben daraus aus. Ne? Das war so dieser Sprech, kann ich mich auch noch dran erinnern. Sag uns doch mal ein Beispiel. Du hast gesagt, Kleinserie, komplexe Bauteile. Sag mal vielleicht ein Beispiel, wo du eine Anwendung gesehen hast.
Da gibt es zum Beispiel Düsen fürs Reinigen von Kanalisation. Das ist ein gutes Beispiel, die einfach sehr komplex geformt sind, um das Wasser zu leiten. Und das ist sehr schwer mit Drehen und Fräsen herzustellen. Oder ein anderes Beispiel ist in der Luft- und Raumfahrt, wo man Kühlkanäle in Bauteile einbringen muss, um diese Bauteile vor der Hitze in Turbinen zu schützen. Und das sind so komplexe innere Kanäle, dass man sie nicht optimal mit anderen Herstellungsverfahren fertigen kann. Und da ist natürlich die additive Fertigung sehr geeignet dann dafür.
Jetzt lass uns mal so ein bisschen noch über technische Voraussetzungen sprechen. Also wenn ich jetzt vielleicht ein produzierender Mittelständler bin, aber keine große Erfahrung damit habe, vielleicht höre ich das ja jetzt, finde das interessant. Was wären jetzt technische Voraussetzungen? Was brauche ich da für ein Equipment? Wie gehe ich da überhaupt dran?
Also ich glaube, man muss erst einmal differenzieren, mit welchem Ziel man die additive Fertigung einführen möchte. Also möchte ich das als Produktionsprozess nutzen? Möchte ich das als Prototyping-Prozess nutzen? Oder möchte ich das einfach als Prozess nutzen, um intern zum Beispiel irgendwelche Betriebsmittel oder sowas herzustellen, irgendwelche Halterungen oder sowas? Weil je nachdem, was ich mit den Bauteilen am Ende machen möchte, brauche ich andere Werkstoffe. Und je nachdem, welchen Werkstoff ich verwende, brauche ich unter Umständen auch andere Fertigungsverfahren, also andere 3D-Druckverfahren. Vorhin hatte ich ja die Stereolithografie angesprochen, die jetzt zum Beispiel dann mit Kunstharzen, sogenannten Resin auf Englisch, durch UV-Aushärtung funktioniert, dass man dann so ein Kunstharzbad hat. Und da muss man dann zum Beispiel die Bauteile danach waschen mit Isopropanol. Man muss sie dann curen, also man muss sie dann aushärten bzw. belichten. Und das sind dann wieder schwierigere Prozesse für Leute, die erstmal nur einsteigen wollen. Wenn ich sage, ich möchte jetzt erstmal einfach nur was drucken, um was auszuprobieren, dann wäre es eben im Schmelzschichtverfahren, was Anne gerade, also Stratasys, der Hersteller, hat es damals FDM genannt. Deutsches Verfahren ist dann halt Schmelzschichtverfahren oder Fused Filament Fabrication. Das sind diese, ich nenne es mal Standard-3D-Drucker, die auch viele zu Hause stehen haben, die dann aus einem Kunststoffdraht eben eine Geometrie erzeugen. Und damit kann man aber wirklich schon einen Großteil, ich würde schon fast behaupten, den meisten Unternehmen ist damit schon zu 70-80% geholfen, weil sie einfach die Möglichkeit haben, ihre Ideen erst einmal in ein in der Hand haltbares Produkt herzustellen. Kann ich etwas überhaupt montieren? Funktioniert das überhaupt von den Größen, von den Dimensionen, wie ich das möchte? Und da muss man keinen großen Invest starten. Also da ist man im unteren dreistelligen Bereich. Also wirklich für 200 Euro kriegt man mittlerweile solche Drucker, um einfach mal rumzuspielen.
Und dann, aber das, was du beschreibst, das klingt ja so nach Entwicklung, R&D, auch ein bisschen vielleicht nach Prototyping, vielleicht auch Instandhaltung, solche Sachen. Gibt es auch Anwendungsfälle im Bereich der Serienfertigung?
Auf jeden Fall. Also dieser Hype-Cycle, den ihr vorhin angesprochen hattet, da ist es so, dass Prototyping ist nichts Besonderes mehr. Also eigentlich die meisten Unternehmen, die selber additive Fertigung haben, die nutzen das seit Jahren dafür. Und das ist auch durch Dienstleister im Internet möglich, dass man dort eine CAD-Datei hinschickt und sagt, bitte das Teil einmal drucken. Mhm. Die Serienfertigung oder gerade Kleinserien, also man muss immer schauen, welche Stückzahlen man ausbringen möchte. Da ist es so, dass es sich entweder bei kleineren Serien lohnen kann oder wenn man einen hohen Individualisierungsgrad hat. Also wenn ich zum Beispiel bei Schuhen, also es werden immer mehr Schuhe zum Beispiel 3D gedruckt. Oder in
Zellerfeld, ne, Hamburg.
Ja, genau. Oder in der Orthopädie-Technik oder in der Reha-Technik für Kindersitzschalen zum Beispiel gibt es da Ansätze, dass die 3D gedruckt werden. Und da kann man dann auch Serien, Kleinstserien, teilweise Einzelteile, aber wirklich Produkte, die dann genutzt werden, verwenden. Und angesprochen in der Luft- und Raumfahrt, da sind es teilweise wirklich Serienprodukte, dass man da von einer Serienfertigung sprechen kann. Und in Luft- und Raumfahrt ist es tatsächlich auch nicht nur Metall, sondern da sind auch viele Polymerkomponenten im Einsatz, weil sie natürlich auch ein leichtes Gewicht haben oder eine geringe Dichte und man dann eben da auch Applikationen finden kann, die ein Spritzgusswerkzeug nicht notwendig machen, weil sich das vielleicht für die Stückzahl nicht lohnt.
Okay, also ich verstehe im Grunde quer durch die Industrie, wenn die Stückzahl nicht eine wirklich große Serienfertigung ist, dann wird man...
Also Millionen von Teilen würde man im Regelfall nicht mit der additiven Fertigung fertigen, da sind andere Verfahren im Regelfall wirtschaftlicher dann.
Okay. Anne, gibt es aus deiner Wahrnehmung auch organisatorische Voraussetzungen? Also wir haben über Technik jetzt gesprochen, gibt es auch noch Voraussetzungen, dass ich eine neue Abteilung schaffen muss, irgendeine neue Rolle, Stelle im Unternehmen schaffen muss, sowas?
Natürlich muss man dann auch direkt neue Prozesse einführen. Man braucht Leute, die sich wirklich mit dem Prozess auskennen. Wenn wir besonders in dem Metallbereich, aber auch beim Kunststoffbereich, muss man Sicherheitsvorkehrungen treffen. Habe ich Metall- oder Kunststoffpulver, da muss man natürlich auch direkt mehrere Sicherheitsmaßnahmen einhalten, damit man das Pulver nicht einatmet, mit den Klamotten mit sich rumträgt. Wenn man lasert, muss man gleich einen neuen Bereich schaffen, dass man irgendwie sichere Zonen hat. Das ist einmal so eine Grundvoraussetzung. Aber wenn man dann additive Fertigung in einem produzierenden Unternehmen einsetzt, dann ist eine weitere Hürde, dass die Designer umgeschult werden müssen. Weil wenn wir zum Beispiel ein Bauteil vorher mit Drehen und Fräsen gefertigt haben, dann designt man das Bauteil anders, wenn man es additiv fertigt, weil man ganz andere Restriktionen hat. Wir können auf einmal Hinterschnitte fertigen. Wir können viel komplexere Strukturen fertigen. Und umso weniger Material wir verbauen, umso besser ist es eigentlich, umso leichter die Bauteile sind, weil es wird günstiger. Beim Drehen und Fräsen wird es teurer, weil es viel aufwendiger wird, das Material abzutragen. Und das sind so Dinge, die die Designer berücksichtigen müssen. Und das bedeutet, dass sie erstmal aus ihrer alten Denke rausgehen müssen und dieses neue Denken für die additive Fertigung übernehmen müssen. Und das ist oft eine große Herausforderung.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wenn du jetzt durch die Industrie schaust, wie würdest du sagen, ist der Verbreitungsgrad? Also ist das eher noch eine Randerscheinung oder macht das heute fast jeder?
Das ist sehr unterschiedlich. Jens hat es ja gerade angesprochen. In der Medizintechnik ist es jetzt schon sehr verbreitet. Da haben die meisten Unternehmen, die produzieren für individuelle, personalisierte Medizinprodukte 3D-Drucker. Wenn man in andere Bereiche geht, dann kommt es ein bisschen aufs Unternehmen an. Das ist wirklich nicht so einfach zu beantworten. Unternehmen, die Kleinserien fertigen und teure Bauteile herstellen, da lohnt es sich mehr.
Ich würde da ergänzen, dass es eben häufig auch der Fall war in der Vergangenheit, wo wir gerade über den Hype-Cycle noch gesprochen hatten, dass, glaube ich, verschiedene Produkte teilweise mit zu hohen Erwartungen verkauft und beworben wurden. Die Leute dann dachten, ich kaufe jetzt einen 3D-Drucker und dann sind alle meine fertigungstechnischen Probleme gelöst. Ja. Und das hat sich eben nicht als wahr befürwortet oder bewahrheitet, sondern es ist so, dass man tatsächlich schauen muss, was für einen Prozess nehme ich, damit der auch handhabbar ist. Und das, was Anne gerade sagte, mit extra Schutzbereichen oder Vorkehrmaßnahmen. Wenn wir jetzt hier im IPH von additiver Fertigung sprechen, dann ist es im Regelfall Kunststoffextrusionsverfahren, auch für Engineering-Kunststoffe, also auch Kunststoffe, die in Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden können, aber auch Kunststoffe, die man zu Hause verdrucken und verarbeiten kann, also sowas wie PLA oder PET, was die Leute aus ihren Trinkflaschen zum Beispiel kennen. Und häufig ist es so, dass selbst diese einfacheren Kunststoffe günstiger und auch einfach Schadstoff weniger belastet sind. Also manche von den Kunststoffen sind auch direkt lebensmittelecht beworben. Und das heißt, man kann damit auch sicher Produkte herstellen, die schon für viele Anwendungen relativ einfach dann nutzbar sind. Aber das Schwierige ist, wenn man halt teure Industrieanlagen kauft und nicht Personal hat, was darauf geschult ist oder sich damit auch auseinandersetzen möchte, dann läuft man Gefahr, dass diese Anlagen irgendwann in der Ecke stehen. Ja. Und bei einem Unternehmen, mit einem Handwerksbetrieb zum Beispiel oder bei irgendeinem Mittelständler, sich dann einfach 2, 3 günstigere Drucker hinzustellen, um erstmal auszuprobieren und zu schauen. Das machen mehrere Unternehmen mittlerweile, die sich dann einfach mal sowas gekauft haben. Ob es am Ende dann wirklich Einzug in die Fertigung erhält und ob es wirklich ein etablierter Prozess in deren Prozess- und Betriebsabläufen ist, das ist dann wieder auf einem ganz anderen Blatt.
Ja. Lass uns mal über technische Grenzen sprechen. Also was, ich finde, was 3D-Druck kann, hast du ja oder habt ihr beide jetzt schon, finde ich, eindrucksvoll geschildert. Aber was kann es denn auch noch nicht? Und vielleicht auch so ein bisschen Blick nach vorne schon, wo geht denn die Reise noch hin? Also was kommt vielleicht auch noch in Zukunft?
Also wir forschen am IPH grundsätzlich erstmal zu dem Thema, wo kann man die Technologie gewinnbringend einsetzen? Gewinnbringend heißt hierbei, dass man entweder ressourcenschonender damit ist oder dass man damit Werkstoffe, die vielleicht auch teuer sind, substituieren kann. Also additive Fertigung pauschal kann erstmal Substitution für andere Fertigungsverfahren sein, die vielleicht abhängig von großen Maschinenherstellern machen oder Lieferkettenabhängigkeiten erzeugen. Das heißt, man kann erstmal Autonomie gewinnen. Das ist eine Chance der additiven Fertigung. Mhm. Ich muss jetzt dann aber schauen, wenn ich vorher einen Teil aus einem rostträgen Stahl hatte, dann werde ich das unter Umständen nicht aus einem PET-Kunststoff 1:1 substituieren können. Vielleicht kann ich es aber dicker machen, vielleicht kann ich es anders, wie Anne gerade sagte, anders designen, dass dann vielleicht auch organische Strukturen dafür sorgen, dass die Lasten anders aufgenommen werden. Und wenn man solche Sachen berücksichtigt, dann geht da schon eine ganze Menge, auch im Kunststoffschmelzverfahren. Was aber nicht einfach so funktioniert, ist einfach, man kann nicht mit einem dreistelligen Drucker, sage ich mal, vom Preis her direkt Titan drucken oder sowas. Also das funktioniert nicht. Also es ist immer so ein Trade-off zwischen Aufwand-Nutzen und einem Invest, den man machen muss. Also wenn man wirklich Millionen investiert oder Hunderttausende, dann kann man wirklich Bauteile herstellen, die sind wirklich Luft- und Raumfahrt, die sind abgefahren. Wenn man sagt, man ist in einem unteren Preissegment, dann muss man halt sich sicher sein, dass das, was man vorhat, auch überhaupt mit diesen Kunststoffen, die ich bei den Temperaturen verarbeiten kann, überhaupt möglich ist.
Aber auch wenn man sich zum Beispiel im Metall-3D-Druck beim selektiven Laserstrahlschmelzen sehr teure Anlagen kauft, hat man immer noch die Herausforderung der Qualitätssicherung. Mhm. Das kennt man auch von anderen Anlagen. Man muss sie erstmal sehr gut kennen, um dann die Qualität zu kennen, wie muss ich mit der Anlage umgehen. Und das ist genauso im 3D-Druck. Und auch wenn man eine sehr teure Anlage kauft, das ist immer noch nicht Plug and Play. Man muss einmal gucken, welches Material möchte ich darauf verdrucken? Was habe ich für Qualitäten über den Bauraum verteilt? Muss ich irgendwie meine Parameter noch anpassen, damit ich am Ende eine gleichbleibende Qualität von den Bauteilen über die Zeit erreiche? Und ich denke, das ist wirklich eine Herausforderung, wenn Unternehmen neu additive Fertigung einführen wollen. Es ist die Expertise, die man dafür braucht und die Geduld, dass man am Anfang erstmal den Prozess richtig kennenlernt und die Parameter richtig einschätzen kann, um dann gute Qualitäten zu erreichen.
Wenn wir beim Thema Qualität sind, ist es zum Beispiel auch so, dass wir im Stereolithografieverfahren ja noch das Washing und das Curing machen müssen. Das heißt, ich habe Nachbearbeitungsschritte. Es ist nicht mit ich drücke auf Start getan, sondern ich muss das Bauteil noch nachbearbeiten. Genauso kann es im Extrusionsverfahren sein, dass ich dann noch etwas mit einem Dremel nachbearbeiten muss oder dass ich irgendwas polieren, schleifen muss oder sowas. Und das ist eben dann halt auch ein Problem für viele, dass die Erwartung ist, dass das Teil, was rauskommt, einfach fertig ist. Und gerade im Bereich des Metall-3D-Drucks in der Luft- und Raumfahrt müssen oft Stützstrukturen dann entfernt werden, weil die zur Wärmeableitung und zur Stabilitätssteigerung während des Druckes dienen. Und das sind dann auch wieder Schritte, die zusätzlich hinzukommen zu dem eigentlichen Druck. Und deswegen muss man immer die ganze Prozesskette betrachten. Es ist eben nicht nur der Druck, sondern es ist die Vorbereitung, die Qualitätssicherung, die Qualifizierung des Prozesses und es ist die Nachbearbeitung und unter Umständen auch vielleicht eine Wärmebehandlung und sowas notwendig. Also auch wie es wieder vielleicht bei einem Schmiedeteil oder einem zersparenden Teil möglich wäre oder notwendig ist.
Ja. Ich finde, Jens hat eben einen sehr spannenden Punkt gesagt, nämlich dieses Thema Resilienz. Du wirst autonomer. Vielleicht kann man sich ja auch durch dieses Thema, ich sag mal, gegen zusammenstürzende, sich verändernde Lieferketten wappnen, weil ich es ja dann einfach selber herstellen kann. Anne, nimmst du wahr, dass das ein Punkt ist, mit dem man Industrieunternehmen neu überzeugen kann, sich auf dieses Thema einzulassen?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich denke, die Unternehmen gucken natürlich erstmal auf die Wirtschaftlichkeit. Was habe ich für Bauteile? Wo lohnt es sich, diese zu drucken? Wo nicht? Aber wenn man zum Beispiel abhängig ist von Unternehmen, die mir schnell Gussteile liefern, aber dann Probleme hat, an Form zu kommen und so weiter. Das ist natürlich sehr gut, wenn man hohe Ausfallkosten hat, wenn man sagt, ich brauche die Ersatzteile zum Beispiel sehr schnell. Dann lohnt es sich, additive Fertigung einzusetzen, weil dann ist man nicht mehr darauf angewiesen, dass andere Leute für ein Erstwerkzeugform bauen, bevor sie gießen können, sondern man kann es dann selber fertigen, man kann die Prozesszeiten sehr stark verkürzen dadurch. Und das ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil.
Ja. Vor allen Dingen bei den Werkzeugen, was du angesprochen hattest, ist es ja so, dass es das Rapid Tooling auch gibt. Also man kann durch additive Verfahren zum Beispiel auch Spritzgussformen herstellen und ist dann auch unabhängig natürlich von einem Werkzeugbauer, der einem vielleicht dann das Ersatzteil macht, sondern kann sagen, ich mache jetzt, was weiß ich, meine Spritzgussform aus Peak, aus einem hochtemperaturbeständigen Kunststoff und kann dann zumindest so und so viele Teile darüber abformen, bevor das Ersatzteil kommt oder was auch immer. Also man kann sehr kreativ werden, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut.
Sehr gut. Hat KI eigentlich einen Einfluss, habe ich mich gefragt? Also geht vielleicht durch KI es leichter, die notwendigen Zeichnungen vorzubereiten, solche Dinge? Also bringt das was, dass es jetzt KI gibt?
Ja, man merkt es ja in allen Bereichen. KI fest jetzt an sehr vielen Punkten greift es an. Und natürlich, KI ist nicht KI. Es gibt die unterschiedlichsten KI-Anwendungen. Aber man merkt es auch in der additiven Fertigung. Da gibt es zum Beispiel Anwendungen, die den Verzug vorhersagen. Wenn ich drucke und einen warmen Prozess habe, dann kühlt mein Bauteil während des Prozesses ab und verzieht sich. Und mit KI kann man den Verzug vorher schon vorhersagen, um das Bauteil nicht im CAD, in der Originalform, vorzugeben, sondern ich passe es schon an, dass ich nicht mehrere Iterationen nutzen muss, um dann meine Endgeometrie zu haben, die ich haben möchte. Es gibt weitere Anwendungsfälle in der Qualitätsüberwachung. Ich kann Bilder im Prozess aufnehmen, ich kann Daten aufnehmen, ich kann das alles mit KI auswerten, um dann meine Fehler zu klassifizieren, um eine Aussage über meine Bauteilqualität, sei es mechanische Kennwerte und so weiter, auszuwerten. Manche KIs sind weiter als andere. Vieles ist auch derzeit noch in Forschung. Aber ich denke, da wird sich auch in Zukunft sehr viel tun.
Ja, und insbesondere zur Druckvorbereitung gibt es da auch schon viele Ansätze. Das ist das sogenannte Text-to-Image gibt es ja schon. Das kennen ja die Leute, dass man vielleicht bei ChatGPT eintippt, zeichne mir einen Baum. Und das funktioniert aber genauso gut, dass man sagt, bitte mach mir ein 3D-Modell von einem Baum. Also ich habe das auch schon mal mit einer Ananas ausprobiert. Und sieht nicht aus wie eine 1:1 echte Ananas, aber man kann die Features erkennen. Also ist der Weg dahin auch gegeben, dass man sagt, man kann durch Spracheingabe ohne ein Computer-Aided Design Programm, ohne CAD, Geometrien erzeugen, die ich in meinen Druckprozess geben kann. Und da gibt es auch Forschungsprojekte, dass man sagt, man kommt von Skizzen automatisiert zu parametrischen Bauteilen, dass dann vielleicht jemand in der Fertigung einfach sagt, ich brauche einen Flansch mit dem Außendurchmesser, dem Innendurchmesser, der Länge, und am Ende erzeugt eine KI dann dieses 3D-Bauteil, was ich in meinen Prozess einlegen kann. Und insbesondere durch das Wissen, was hinterlegt sein kann, kann vielleicht auch eine Auswahl geschehen, welchen Prozess soll ich verwenden, welches Material ist vielleicht geeignet und sowas. Also da kann KI auch eine Unterstützung sein in einer Form einer Beratung.
Hochinteressant. Vielen Dank schon mal für eure Tipps, eure Übersicht, die Anwendungsbeispiele. Wir haben so eine klassische Abschlussfrage, die wir jedem Gast stellen. Ich würde sie euch jetzt mal beiden hintereinander stellen. Es geht eigentlich immer um die Frage, was wäre so der erste Schritt, wenn ich morgen früh in die Produktion fahre? Ich bin vielleicht Werksleiter, produktionsverantwortliche Person oder so. Was wäre so der erste Schritt, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich mit dem Thema additive Fertigung beschäftigen, vielleicht 3D-Druck? Anne, was würdest du antworten?
Da würde ich natürlich erstmal gucken, welche Materialien habe ich, um dann zu gucken, welche Verfahren kommen überhaupt für mich in Frage. Und das ist ein sehr iterativer Prozess. Also dann fängt man an zu gucken, was habe ich für Bauteile, wie komplex sind sie zu fertigen, was ist meine Stückgröße. Und wenn man sich wirklich gar nicht mit additive Fertigung auskennt, dann hilft es oft, auch Beratung von außen zu holen.
Ich wollte gerade sagen, dich anrufen, ne? Wäre ein Tipp.
Zum Beispiel, aber es gibt auch andere Leute, die da beraten. Ja, es hilft wirklich, Leute heranzuziehen, die Ahnung davon haben, weil wir haben es ja auch öfters jetzt im Podcast erwähnt, es gibt viele Möglichkeiten vorzugehen, es gibt viele Materialien, die ich verwenden kann. Es ist sehr abhängig davon, was ist mein Anwendungsfall. Und wenn man ein produzierendes Unternehmen hat und viele unterschiedliche Produkte fertigt, dann wird nicht jedes Produkt wirtschaftlich wahrscheinlich mit der additiven Fertigung zu fertigen sein. Das bedeutet, man braucht ein bisschen Expertise, um dann herauszufinden, was lohnt sich und was lohnt sich nicht.
Okay. Letztes Wort an Jens. Hast du noch etwas, dein Tipp? Wie fange ich morgen früh an?
Ich glaube, meine Brille wäre, ich würde durch die Produktion gehen oder durch die Werkshalle und gucken, was geht eigentlich immer kaputt, worüber beschweren sich die Mitarbeitenden und sagen, das müssen wir mal anders machen, und sich dann überlegen, das, was sonst der Kollege aus Blech schweißt, um mal schnell eine Halterung zu machen, kann man sowas nicht drucken. Also um einfach zu überlegen, welche Probleme, nicht mal Produkte herstellen, das ist natürlich ein absolut richtiger Ansatz, dass man auch an Produkte denkt, aber vielleicht welche Dinge kann ich damit herstellen, die uns das Leben leichter machen, die die organisatorischen Prozesse in der Fertigung vereinfachen und Dinge, die vielleicht neue Ideen schaffen können, dass man eben neue Ansätze ausprobiert, weil das eben vielleicht mit bisherigen Ansätzen oder mit den Sachen, die man kaufen kann, noch nicht geht.
Super. Vielen Dank. Liebe Anne, lieber Jens, dass ihr mich empfangen habt. Vielen Dank für eure Expertise, die ganzen Beispiele und Hinweise. Wir verlinken nochmal eure Kontakte hier auch in den Shownotes unter der Folge. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.